Und Jesaja, er weiß, sagte schon viele hundert Jahre vorher, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Ja, dieser Stall in Bethlehem, er erzählt uns viele Geschichten. Und wir hören zu Weihnachten auch viele Geschichten. Aber eine Geschichte ist, wie jemand vom himmlischen Thron in einer Futterkrippe landet. Es ist echt eine richtig ungewöhnliche Karriere, die wir da heute feiern. Ja, was musste geschehen, damit bei uns Weihnachten werden konnte? In der Bibel, da gibt es immer wieder so Abschnitte, die sich befassen sich nicht mit dem, was hier auf Erden ist, mit unserem Geschehen, sondern sie befassen sich mit dem, was im Himmel ist. Und es gibt so Einblicke im Buch Hiob zum Beispiel, und da werden wir Zeugen von dem, was vor Gott und was im Himmel geschieht. Und ohne diese Einblicke, was im Himmel geschieht, ist es eigentlich gar nicht möglich, das Buch Hiob wirklich zu verstehen. Bei der Weihnachtsgeschichte, da fehlt uns dieser himmlische Prolog, aber diese himmlische Sicht, wir können sie an vielen anderen biblischen Schriften finden. Und es ist auch notwendig, um die Frage einmal zu beantworten, warum sollte Gott die Menschheit überhaupt retten wollen? Ich stelle mir die Frage in der Tat immer öfters. Warum sollte Gott die Menschheit überhaupt retten wollen? Warum? Es gibt ganz handfeste Gründe, das eigentlich nicht zu tun. Die Menschen haben in ihrer überwiegenden Mehrheit eine freie Entscheidung getroffen, und zwar, dass sie Gott ablehnen. Dass sie ihn für tot erklären, für nicht existent. Sie haben aus freien Stücken heraus sein Wort mit Füßen getreten, seitdem er sein Wort in die Welt gesandt hat, gesprochen hat. Und seine Boten, die das Wort verkündigt haben, sie wurden ja verhöhnt, sie wurden geschlagen und sie wurden sogar getötet. Und last but not least, die Menschen, sie gehorchen willig dem Widersacher Gottes, dem Satan und nicht Gott. Dazu kommt noch ein wichtiger Punkt. Gott kennt den Preis der Erlösung, der für die Menschheit notwendig ist. Warum kennt er ihn? Weil er ihn selbst festgelegt hat. Und Gott kann alles ändern, aber er kann sein Wort nicht ändern. Aber es gab trotzdem einen Grund, warum Gott es getan hat. Wisst ihr ihn? Gott liebt die Menschen. Gott liebt die Menschen. Er hat sie geschaffen. Er hat sie in seinem eigenen Bild geschaffen und es war Gottes Idee und es war Gottes Wunsch, mit diesen Menschen, die er hier geschaffen hat, Gemeinschaft zu haben. Im Alten Testament, da spricht Gott über das ungehorsame Israel, da heißt es, darum bricht mir mein Herz, das spricht Gott. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner, also über Israel, erbarmen muss, spricht der Herr. In Jeremia 31,20 steht das. Und in Hosea 11,8 lesen wir, mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ein ganz besonderes Vers. Offenbart er uns doch, wie sehr Gott mit sich selbst ringt und letztlich sein liebendes, sein brennendes Herz hindurchbricht. Er wieder für die Menschen ist und er sagt, ja, ich werde auch das Gericht beiseite tun. Und Gott hat im Alten Testament nicht nur Mitleid mit seinem Volk Israel, sondern auch schon mit den Heiden. In Jona sagt Gott, Jona erwartete übrigens ja, dass Ninive jetzt endlich untergeht nach seiner Predigt. Und Gott sagt, nee, Jona 4,11, und mich, Gott, sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Seit Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben, trauert Gott um jeden Menschen. Wie schon gesagt, der Preis für uns war hoch. Höher, als dass ihn je ein Mensch zahlen hätte können. Weil wir sündige Menschen eben nicht mehr göttlich leben konnten. Nicht mehr nach den Maßstäben Gottes leben konnte. Drum wurde Gott selbst Mensch. Die Geschichte von Bethlehem ist die Geschichte des Versagens der Menschheit. Und die Geschichte eines barmherzigen und liebenden Gottes. So oder so ähnlich könnte der Dialog im Himmel abgelaufen sein. Jesus, der Sohn Gottes, erkannte den tiefen Schmerz im Herzen seines Vaters, fühlte er ihn doch genauso wie sein Vater. Aber als Jesus noch im Himmel war, sagte er zu seinem Vater: Vater, ich bin bereit zu gehen. Ich bin bereit, all meine Herrlichkeit, Macht und Autorität abzulegen. Den Thron, mein Zepter, meine Krone, mein göttliches Gewand, ich lasse es zurück. Ich lasse es hier bei dir. Ich bin bereit, ganz Mensch zu werden, geboren als ein Säugling, abhängig von der Fürsorge von den Menschen. Und dieses, was Gott selbst forderte, die erste Weissagung in der Bibel, spricht Gott selber. Und da sagt er: Der Sohn einer Frau, er wird der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten. Und Jesus sagt weiter: Ich werde alle Versuchungen und Kämpfe, werde ich mich stellen, die Menschen auch mitmachen. Ich bin bereit, Satan als Mensch gegenüberzutreten und um von ihm versucht zu werden. Ja, ich bin bereit, mein menschliches Leben als Opfer für die Sünden dieser verdorbenen Menschheit zu geben. Selbst dann, wenn kein Mensch es jemals annehmen würde. Vater, ich lege mein Leben in deine Hände, in die Hände deines Heiligen Geistes. Und ich kann mir vorstellen, dass der Vater geantwortet hat: Geh du und tu, was du gesagt hast. Mein Geist, er wird mit dir sein. Öffne du die Türen zum Paradies wieder für alle Menschen, denn dieser Weg war versperrt, er war verschlossen. Und selig sind die Menschen, welche glauben werden und durch die Tür hindurchgehen werden. Ihnen will ich mein Herz offenbaren. Und Paulus beschreibt das, was ich jetzt gerade so in meinen Worten gefasst habe, mit folgenden Worten. In Philipper 2, 5 heißt es: Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war wie in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer, war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Gott, er liebt auch, wenn er nicht geliebt wird. Es ist Gottes Liebe, die aufs Ganze ging in Bethlehem. In unserer Sprache: Gott setzt alles auf eine Karte. Es gibt für ihn keinen Plan B mehr. Dieser Säugling in der Krippe in Bethlehem ist Gottes einziger Plan für die gesamte Menschheit. Es wird keinen anderen mehr geben. In 1. Johannes 4, 9 heißt es: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt. Hier zeigt er uns auch nochmal diese Verbundenheit, sein eingeborener Sohn, damit wir durch ihn leben sollen. Keiner von uns hätte je so gehandelt. Keiner. Oder hättest du deinen geliebten Sohn oder deine geliebte Tochter in die Fremde gesandt, um dort Menschen zu helfen? Du kanntest die Menschen, die dort waren. Du weißt, wer sie waren und du weißt, dass sie dein Kind nicht freundlich empfangen werden. Ja, du weißt, dass Ablehnung und Hass dieser Menschen so weit gehen wird, dass sie dein Kind umbringen werden. Hättest du es getan? Gott hat es für uns getan. Gott kennt und kannte das Herz der Menschen, darum ging Gott in eine Vorleistung. Er tut sein Werk ganz ungeachtet von dem, was die Menschen dachten und erwarteten. Auch wenn es sein Gottes Herz zerreißt aus Liebe zu seinem Sohn Jesus. Wer glaubt, dass Gott keine Gefühle hat, dass Gott ihm das völlig wurscht war, der irrt gewaltig. Gott, das Herz blutet, als er seinen Sohn sieht, wie er auf Erden kommt, von keinem angenommen wird, von allen abgelehnt wird und zum Schluss am Kreuz endet. Und am Kreuz, da muss Folgendes geschieht noch. Da sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da geschieht das, was unmöglich ist. Der Vater, er verlässt seinen Sohn um unsere Sünde willen. Die meisten Menschen, sie hätten keinen Cent auf dieses Baby im Stall gesetzt. Keinen Cent. Und den Beweis dafür, dann geben sie 33 Jahre später, als die Juden zusammen mit den Heiden den Retter der Welt, den Messias, ans Kreuz nageln. Warum sage ich das so deutlich mal? Weil ich euch zeigen will, was für ein Preis für uns gezahlt wurde. Was Gott bereit war für uns zu tun, wie er bereit war, uns entgegenzugehen, damit wir doch seine Hand ergreifen wollen und sollen. Gott liebt, Gott sandte sein Liebstes, seinen Liebsten für uns Sünder. Und daraus, wie hoch muss unser Wert in Gottes Augen sein? Wie wichtig müssen wir ihm sein? Wie wichtig muss die Beziehung sein in Gottes Augen? Darum sollten wir, denke ich, alle mal innehalten. Ja, und mal nachdenken, was Gott bereit war zu geben. Dass er hier runterkommt, dass der König aller König, der Herr aller Herren, hier in einen Stall kommt. Bei uns Menschen, auch ein Versagen und der ganzen Menschheit eigentlich, bei uns Menschen hat er gar keinen Platz gefunden. Da wurde abgelehnt, von Tür zu Tür abgelehnt. Bei den Tieren hat er Platz gefunden. Aber Gott, er hat sich erbarmt über uns. Er hat sich nicht beirren lassen, er hat sein Werk fortgesetzt und er ruft heute zurück. Er ruft in die Gemeinschaft Gottes zurück. Unser Leben, es hat Bedeutung in Gottes Augen. Drum war Gott so gnädig und darum war ist uns Gott so weit entgegengekommen. Er hat einen wunderbaren Plan für jeden von uns. Gott hat einen Plan für jeden von uns. Bevor wir geboren wurden, hat Gott einen Plan gemacht und er sagt, ihr könnt diesen Plan leben. Und ich werde ihn euch zeigen, wenn ihr danach fragt. Wenn ihr das annehmt, was Jesus für euch getan hat dann am Kreuz und wenn ihr dann fragt, was ist denn dein Plan, Gott, für mein Leben? Gott wird reden. Denn wir haben keinen toten Götzen, keinen toten Gott. Wir haben einen lebendigen Gott und dieser lebendige Gott, er hat sich in Bethlehem geoffenbart. Und er will sich auch in deinem Leben offenbaren. Und damit bin ich schon bei meinem letzten Gedanken, den ich euch heute weitergeben möchte. Wie ich schon sagte, für Maria und Josef öffnete sich in Bethlehem keine Tür. Keiner hätte sich vorstellen können, dass der Sohn Gottes durch so eine einfache Frau zur Welt kommen wird. Die Juden, sie erwarteten einen Messias, einen großen König, der sie von der Herrschaft der Römer befreite. Sie konnten sich sowas nicht vorstellen. Ja, man kann sich schon gar nicht vorstellen, dass eigentlich rein menschlich gesehen, ja, dass man eine Frau, die vor der Geburt steht, einfach wegschickt. Aber was haben sie weggeschickt? Sie haben ihren König weggeschickt. Schon ganz am Anfang. Aber Weihnachten, es kann nur zu einem wirklichen Fest werden, wenn du diesen Messias, anders als damals die Leute in Bethlehem, diesen Messias die Tür öffnest und in dein Haus hinein bittest. Mach es nicht so wie die Einwohner von Bethlehem. Verpasse nicht die größte Chance in deinem Leben. In der Offenbarung, da steht in Offenbarung 3, siehe ich, Jesus stehe vor der Tür, also er steht wieder vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und beachte, wenn du Jesus hineingebeten hast in dein Leben, er möchte mehr. Er möchte nicht nur drin sein, er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das, was ich am Anfang sage, Gott will, hat seinen Plan nicht geändert. Er will immer noch mit uns Menschen Gemeinschaft haben. Für viele klingt das utopisch, aber das ist Realität. Durch den Heiligen Geist ist es sogar sehr einfach, mit unserem Gott Gemeinschaft zu haben. Aber viele Christen, selbst Christen, sie haben Jesus wieder vor die Tür gesetzt. Sie haben gesagt, okay, also so ganz sind deine Ziele mit meinen nicht kompatibel. Oder sie haben Jesus in den Keller gesperrt, im Bild mal gesprochen. Sie haben gesagt, okay, also es gibt schon Situationen im Leben, da kann ich dich gebrauchen. Also wenn es ganz dick kommt, wenn es viel Not ist, wenn ich große Wünsche habe, ja, dann könnte ich dich gebrauchen, aber sonst bitte lass mich mein Leben leben. Das ist aber nicht, was Jesus wollte. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen, damit er das Abendmahl mit uns hält. Damit er die tiefste Gemeinschaft, die es überhaupt gibt, mit uns haben möchte. Gott möchte in unserem Leben der entscheidende Faktor sein. Gott möchte, dass er das Zentrum unseres Lebens ist. Und dazu braucht es immer wieder, nicht nur einmal im Leben, dazu braucht es immer wieder so ein Ja. Ja, Herr, ich will. Und wir merken, dass wir manchmal an solche Kreuzungen in unserem Leben kommen, wo eine Entscheidung gefordert wird von uns. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr in dem kommenden Jahr, vielleicht noch in diesem Jahr, an so eine Entscheidung kommt, dann denkt, was Gott für dich getan hat. Und was bist du bereit, für ihn zu tun? Bist du bereit, diese Tür zu öffnen und sagen, komm herein. Ich will mit dir leben. Ich will mein Leben dir geben und ich weiß, Gott hat gute Pläne. Ich will das noch einmal sagen. Gott hat die besten Pläne für unser Leben. Und wenn einer weiß, wie Leben geht, dann ist es Gott, der das Leben geschaffen hat. Und nicht der, der das Leben auslöschen will. Denn vom Feind wird gesagt, dass er ein Mörder ist. Und viele folgen leider ihm.